Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Verena Schwarzinger. Ein erfolgreicher Unternehmensgründer eines international agierenden Unternehmens, ein Mutmacher und keiner, der die Hände in den Schoß legt. Mein heutiger Gast im Oberösterreich ungefiltert Podcast ist Gerald Hanisch, Gründer von Rubblemaster. Herr Hanisch, herzlich willkommen.
Danke, ich freue mich, dass ich da sein kann und freue mich auf den Podcast.
Eins vorweg, gehen wir zum kommunikativen Du über?
Natürlich, das ist in dem Setting sowieso.
Das freut mich. Bist du ein waschechter Oberösterreicher?
Ich bin sogar ein waschechter Linzer. Ich bin ein Stahlstadtkind und indem ich ja sehr oft in Wien bin und eigentlich dort auch lange Strecken lebe, vermarkte ich immer die Stadt Linz in Wien und verhehle nicht, dass ich da geboren bin und auch gerne bin.
Wie war denn deine Kindheit? Wie bist du aufgewachsen?
Also meine Kindheit war, glaube ich, eine sehr normale Kindheit, wie es, glaube ich, viele Linzer von sich behaupten können. Ich bin am Binnenmichl aufgewachsen, in so einer Gründerzeit, Atmosphäre und Umgebung, in die Stadlschule gegangen, zunächst in der Volksschule und dann ins dritte BG. Also es war so in einem heimeligen Hof, würde man heute vielleicht sogar sagen, das wie es am Binnenmichl üblich ist. Und in diesem Milieu bin ich aufgewachsen.
Welche Ausbildung hast du genossen? Hast du studiert? Hast du eine Lehre gemacht?
Ich habe zunächst Gymnasium besucht, dann bin ich in die HRDL gegangen, in Paul-Hahn-Straße. Später habe ich dann berufsbegleitend studiert, BWL, habe es aber ziemlich weit gebracht, aber nicht über die Diplomarbeit hinaus, weil zur Diplomprüfung bin ich dann nicht angetreten, weil ich mein Unternehmen schon gegründet hatte und dachte, ein bisschen großkotzig ist, dass ich das gar nicht mehr brauche und ein Unternehmer eh schon alles hat oder weiß, was man zur Gründung braucht.
Zur Gründung, wie war das? Wie kamst du auch auf die Idee, ein eigenes Unternehmen zu gründen?
Also es ist so gewesen, dass ich mich mit einem gewissen Teil der Technik intensiv auseinandergesetzt habe. Das war eben Aufbereitungstechnik. Und das ist mir immer wieder klar geworden, dass es da auch einen neuen Zugang geben muss, weil es ja in den 80er Jahren das erste Mal auch sowas wie Recycling ins Gespräch kam. Und ich habe mir gedacht, wir wollen ein Produkt entwickeln, das einen neuen Zugang zu Recycling ermöglicht.
Was stellt ihr her? Was macht Rubblemaster?
Rubblemaster produziert, vermarktet international Maschinen für die Aufbereitung von Gestein und Bauschutt und Beton, Asphalt, also Recyclingmaterialien, aber auch im Naturgestein. Das Gestein wird zerkleinert und versiebt und Fremdstoffe werden ausgehoben und was man dann daraus bekommt, ist ja wieder voll verwendungsfähiges Baumaterial.
Das sind riesige Maschinen, oder?
Naja, sie sind an und für sich sehr leistungsfähig, aber sie sind auch so gebaut, dass man sie problemlos transportieren kann.
Weil überall auf der Welt seid ihr aktiv.
Genau. Wir haben, also auch in der Gründungsphase war immer meine Intention, ein internationales Unternehmen zu formen, weil ich den Markt eigentlich auch international gesehen habe. Österreich war für uns immer der Pilotmarkt, ein sehr wesentlicher und guter Markt. Aber um das Produkt und unsere Produktidee auszurollen, brauchten wir auch von der Stunde Null an einen internationalen Markt. Und so ist das Produkt auch konzipiert.
Kannst du uns ein paar Beispiele nennen, wo eure Maschinen im Einsatz waren oder aktuell im Einsatz sind?
Naja, ich komme gerade aus Amerika und dort sind sehr, sehr viele Anlagen von uns im Einsatz. Aber die prominenteste Baustelle dort war wahrscheinlich Ground Zero, wo wir bei dem Abtragen des von den zwei Türmen gestreiften Deutsche Bank Gebäudes dabei waren und das Material, das dort anfiel, wieder aufbereitet haben und das wurde dann vor Ort wieder eingesetzt.
Die Produktion findet die in Oberösterreich statt?
Ja, die zentrale Produktion und die finale Produktion ist in Oberösterreich. Wir beziehen natürlich Vormaterialien und vorgefertigte Produkte von vielen anderen europäischen Ländern und Märkten. Aber der zentrale Zusammenbau ist in Linz.
Der Standort Oberösterreich, wir sind ja auch ein Industriebundesland. Es gibt aber immer wieder Stimmen, die natürlich auch gegen den Standort sprechen und es gibt auch sehr große Herausforderungen. Warum sagst du, nein, wir bleiben in Oberösterreich, das ist unsere Zentrale, von da aus gehen wir in die Welt?
Ich denke, dass es für in Oberösterreich immer sehr gute Randbedingungen gab, für Industrie und einen Industriebetrieb zu formen. Ich hätte mir das zum Beispiel nicht in Wien vorstellen können. Es ist zum einen einmal das Verständnis für Industrie da. Es sind die Ausbildungsstätten da. Man muss Industrie in Oberösterreich nicht erklären. Und so gesehen ist es ein sehr guter Standort. Es ist auch für Export als Basis sehr gut geeignet. Also ich könnte mir eigentlich keinen anderen Platz vorstellen, wo das Unternehmen entstanden wäre.
1991 hast du das Unternehmen gegründet, genau. Heißt heuer 35-Jahr-Jubiläum.
Ja.
Wie hat sich das Unternehmen entwickelt?
Ja, es waren sehr schwierige Anfangsjahre und wo wir nicht nur eine neue technische Konzeption bringen mussten, sondern auch einen neuen Markt entwickeln, den gab es ja vorher nicht. Also beides war eine Herausforderung, da die Internationalisierung, die Ressourcen, also ich habe das aus dem Stand gemacht mit allen Geld, das ich hatte oder auch nicht hatte, ganz schwierig am Anfang. Dann war der erste Durchbruch auch international. Wir haben gesehen, dass das Produkt marktfähig ist und haben die Produktpalette erweitert und auch die Märkte erweitert. Also zurzeit haben wir eine Exportquote von 97%. Und das war auch über alle Jahre jetzt so.
International erfolgreich, aufgebaut aus dem Nichts, kann man sagen. Wie geht man da auch um mit dem ganzen Druck und der Verantwortung, die man ja auch als Chef hat?
Ja, das ist eine gute Frage. Man entwickelt sich wahrscheinlich in dieser Rolle und es hat mir ja keiner gesagt, wie es ist, Chef zu sein. Und damals in den 80er oder späten 80er, 90er Jahre gab es ja nur wenig, was man darauf vorbereiten konnte. Es gibt es ja mittlerweile auch schon viele, viele Berater und Coaches, die einen vielleicht helfen können. Ich habe mit Reber und Kulavi sehr gute Mentoren und Professoren gehabt, die schon früh verstanden haben, was Industrialisierung bedeutet und was der Marketingansatz und der Unternehmensführungsansatz dazu ist. Und da habe ich mir schon einiges aneignen können. Aber man wächst in dieser Rolle. Ich denke, man muss sich auch immer wieder neu erfinden in den ganzen Unternehmenswachstumsphasen des Unternehmens muss man auch eine neue Rolle einnehmen. Man ist dann nicht mehr so in dieser One-of-Us-Position, sondern man muss auch irgendwie mit einem Management-Team zusammen natürlich auch gewisse Struktur durchsetzen und Ziele natürlich verfolgen und dergleichen. Also es hat sich über die Jahre schon geändert und jetzt bin ich in einer neuen Rolle. Ich habe mich ja vor 2 Jahren aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Ist auch wiederum eine neue interessante Rolle, die ich eingenommen habe. Also über die letzten 3 Jahrzehnte eigentlich immer wieder ganz große und tolle Herausforderungen mit einem neuen Ansatz auch immer wieder.
Diese neuen Ansätze, immer open-minded, immer out of the box denken auch? Weil wie erschließe ich sonst einen neuen Markt? Wie komme ich darauf, was die brauchen könnten?
Also das ist, glaube ich, über die letzten 3 Jahrzehnte bestimmend gewesen, dass dieses Out-of-the-Box-Denken, wir haben ein Produkt entwickelt, das einzigartig ist, am Markt zumindest einmal war, bis uns auch der Mitbewerb begonnen hat nachzubauen. Da muss man schon auch über den Tellerrand hinaus schauen. Es erscheint gefährlich, es ist nicht immer leicht, weil viele sagen, das wird sowieso nicht gehen. Und in Österreich sind wir sowieso gut in diesen Dingen zunächst einmal. Die Gefahren bzw. die negativen Faktoren herauszustreichen, habe ich mir immer gedacht, je mehr ich Widerstand habe, desto mehr muss man auch genau definieren, was man vorhat und muss man sich auch selber positionieren, genauso wie das Unternehmen. Und das hat uns schon sehr geholfen, über die Jahre auch genau zu wissen, wo wir hinwollen.
Und dann lernt man neue Länder kennen, neue Kulturen kennen und bringt das auch wieder ein, oder? Weil ich glaube, du hast ja auch die Kunst bei euch ins Unternehmen gebracht.
Ja, für mich war Unternehmenskultur und ist es heute auch noch Unternehmenskultur sehr wichtig. Und ein Aspekt der Unternehmenskultur ist natürlich auch Kunst und Kultur. Also über andere Bereiche Professionalität kennenzulernen. Eine künstlerische Produktion muss professionell sein, weil sonst kommt es nie auf den Punkt und kommt auch nicht rüber. Und das ist vielleicht nicht Stereotyp immer der gleiche Weg, wie man versucht, seine Umgebung Professionalität beizubringen. Aber es ist eine mögliche Intervention, wie man Kreativität stärkt, wie man eben professionelle Produktion, wie ein Produkt ja auch ist, auch einmal von einem anderen Winkel aus erklärt. Und es kommt natürlich dazu, dass es auch meine private Passion ist.
Das heißt, du hast Künstler und deren Werke zu dir ins Unternehmen geholt und hast Ausstellungen gemacht?
Ausstellungen, Performances. Wir waren Teil der Ars Electronica, wir waren Linz 09, haben wir 5 Acts abgeliefert im Rahmen unseres Unternehmens. Wir haben immer wieder mit der Bruckner Uni auch Zusammenarbeit forciert. Waren ganz tolle Performances bei uns in den Hallen. Also es gab vieles über die bildende Kunst hinaus. Und jetzt ist es halt so, dass ich sehr stark in der zeitgenössischen Musik oder auch in der Komposition drinnen bin und das unterstütze. Das heißt, ich arbeite da mit Professoren von der Bruckner Uni zusammen und wir begleiten jetzt zum Beispiel die Stiftskonzerte in Oberösterreich mit einer Schiene neuer Musik und Performance Art, und das wird für uns eine tolle Herausforderung sein. Das ist im Juni in Stift Villering, also so gesehen auch ganz ein neuer Bereich, wo wir andocken an ein eher klassisches Festival mit klassischer Musik und da den Blick quasi öffnen in Richtung der Moderne und zeitgenössischen Produktionen.
Die Vermischung zwischen Industrie und Kultur sozusagen oder die Zusammenfügung. Welcher Künstler war da auch der Beste oder den du bei dir hattest?
Ich will niemanden herausschälen. Ich denke, es hat jeder, den wir produziert haben, jede, die wir produziert haben, seine Berechtigung. Es gibt so viele Ansätze in der Kunst zu gewissen Themen. Das ist immer das, was mich auch begeistert, dass man nie auslernt. Ich habe zum Beispiel gestern war mal im Theater in Wien so eine Produktion mit Sassuelas und operettenhaft und ich habe gedacht, das gibt's nicht. Also wieder sowas ganz Neues oder für mich ganz Neues. Und das freut mich immer wieder, wenn ich merke, ich habe noch immer nicht alles gesehen und es gibt noch immer vieles, was mich freut. So gesehen wollen wir auch als Produzent in dieser Zusammenarbeit mit den Professoren der Bruckner Uni diese Vielfalt auch fördern. Und da gibt's halt im Juni in Villering eben von Klanginstallationen bis hin zu einem Schrammelquartett, bis hin zu Lesungen, eine breite Vielfalt von ganz tollen neuen Zugängen oder auch datierten Zugängen teilweise, aber in einem neuen Format, der vieles zulässt, vieles öffnet, ein Publikum einlädt, das vielleicht nicht in der zeitgenössischen Produktion so beheimatet ist und sich vielleicht ängstigt, aber in diesen Zusammenhang vielleicht auch da sich interessieren könnte.
Die Hemmschwelle senken.
Ja, die Eintrittsbarriere zu senken, das war immer meine Aufgabe, meine selbst definierte Aufgabe, weil wir haben auch im Unternehmen bis zu 300 Leute gehabt bei zeitgenössischer Musik. Nur weil wir das Setting verändert haben, weil wir es ein bisschen opulenter angegangen sind. Und das Format hat sich eigentlich sehr gut bewährt. Also man hat merkt, dass es die Schwelle niedriger legt und viele Leute kommen, die wahrscheinlich normalerweise nicht in diesem Genre beheimatet sind.
Macht ihr das noch?
Naja, wir haben es letztes Jahr nochmal gemacht, in einer verkleinerten Form, aber die, auch da haben sich jetzt die Räume geöffnet. Also mit WLAN ist es offenbar ein neuer Raum. Und da kann ja noch einiges kommen. Also wir haben die Produktion, die heißt Fleiß und Industrie, geöffnet, auch in andere, zu anderen Plätzen hin, anderen Formaten hin. Es gibt bei mir daheim so ein Art Salon, der sich auch mit Kunst beschäftigt, wo verschiedene Dinge gepilotet werden, wenn man so will, wo mal was ausprobiert wird und da kommen halt so 30 Leute und hören sich und schauen sich das an. Und das hat sich auch, denke ich, erst einmal in einer ersten Phase gut bewährt und werden wir auch weitermachen. Also da gibt es einiges, was noch vor uns liegt und ich freue mich schon sehr, wenn wir auf die neuen kommenden Produktionen, werden auch vielleicht, wenn es sich irgendwie ausgeht, die Meyer-Produktion aus New York rüberholen, wo ich gerade war. Also alles ist möglich, nach wie vor. Es macht mir sehr große Freude, dass man, wenn man es groß denkt, auch was Großes passiert. Und auch mit einem gewissen experimentellen Anteil dabei, aber daraus ergeben sich dann wieder Perspektiven, die ganz enorm sind.
Also sich etwas trauen und vielleicht auch mal einen Fehler machen, ist das so ein bisschen auch dein Motto?
Genau. Also ich sage immer, wer keine Fehler macht, war nicht innovativ. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man, wenn man nicht wirklich was Neues, Innovatives, Tolles abliefern will, dass man nicht auch mit Fehler behaftet ist. Ich habe immer auch im Unternehmen verkündet, fail soon, fail cheap. Also wie mehr man drauf, also das impliziert schon, dass man Fehler machen kann, aber dann sollte man es auch sehr bald erkennen, drüber reden und es ändern und es möglichst gut kostenmäßig, aber auch so einzudämmen. Und das ist schon auch ein sehr wesentlicher Punkt.
Du bist viele Jahre Unternehmer, hast auf der ganzen Welt quasi Aufträge abgewickelt, hast ein Netzwerk. Wie steht es denn um die Weltwirtschaft? Wenn wir die politischen Herausforderungen anschauen, stören die auch das Geschäft?
Natürlich. Ich meine, wir haben jetzt in Amerika erlebt, dass sich eigentlich ein sehr prosperierendes Geschäft marginalisiert hat innerhalb von wenigen Monaten. Und das war eine politisch getriebene Geschichte. Und wir haben ja auch in anderen Märkten, wir haben es erlebt, dass in den letzten 4-5 Jahren auch mit Starten mit Covid, dann die Supply Chain Crisis, Inflation und so weiter. Also jedes Jahr irgendwas eingetreten ist, was schwer irregulär war und haben es zuletzt auch gesehen, wie die Politik auch ganze Märkte zerstören kann, zum Beispiel mindestens Exportmärkte. Das ist momentan was wir unglaublich leiden. Also es ist, wie gesagt, auf der Mikroebene wird es bei uns ja ganz gut hinhauen. Wir haben ja unser Netzwerk, aber wenn auf der Makroebene es nicht stimmt, wann keine Projekte kommen, wann die Produkte sich unnötig verteuern, wann einfach eine Unsicherheit entsteht, dann tut man sich sehr schwer.
Wo wird es hingehen? Wird dieses Tief, wenn ich es so nennen darf, noch andauern?
Na, wie es ausschaut, wird es nur ein bisschen andauern, aber ich hoffe, dass da irgendwann einmal ein Learning daraus entsteht. Also, dass man irgendwo international sich auch nicht entkoppeln kann. Man kann nicht mehr sagen, I'm first und dann ist nichts mehr. Das gibt's ja nicht. Das ist jetzt offensichtlich für lange Zeit oder zu lange Zeit das Slogan gewesen. Whatever, America first oder was auch immer, wer das dann noch alle kopiert hat. Das geht nicht mehr in unserer heutigen Welt. Wer glaubt, man kann isolationistisch agieren, der täuscht sich schwer. Wir sind einfach viel zu viel vernetzt, weltwirtschaftlich, und das ist auch gut so. Ich glaube, wer auch immer die Globalisierung da angreift, der muss sagen, dass die Globalisierung, muss auch erkennen, dass die Globalisierung auch sehr viele Möglichkeiten für viele Leute, auch in Entwicklungsländern zum Beispiel, geschaffen hat. Und ich bin ja sehr viel herumgekommen, aber durchaus gesehen, dass in Südostasien, in auch teilweise in Afrika, in einigen Ländern, in Lateinamerika sowieso ein Mittelstand daraus entstanden ist. Eben durch das, dass wir globale Möglichkeiten aufgezeigt haben. Das wäre auf einer sehr isolationistischen Art und Weise in den gewissen Märkten nie möglich gewesen. Ich glaube, das muss ja fast jeder sehen.
Du hast dich zurückgezogen aus dem operativen Geschäft? Aufgrund des Alters oder warum? Naja, sagst du jetzt, okay, jetzt ist es genug?
Es ist beides. Also zum einen habe ich gemerkt, dass 30 Jahre eine Spur, das an mir vorbeigegangen sind. Das ist der Altersaspekt vielleicht davon. Aber auch der, wieder was Neues angehen zu wollen. Und die berufliche Ebene war halt auch sehr dominant, die letzten, wenn man sich vorstellen kann, die letzten Jahre. Und wieder mal entspannter und freier zu denken. Und das ist für mich jetzt in der neuen Ära ganz wichtig. Aber ich bin jetzt 66, also so gesehen, gehen eh schon viele Leute mit dem Alter oder sind schon in Pension. Ich habe es zumindest in meinem Umfeld so. Aber es ist auch gut, wenn man, sagen wir, die nächste Generation ranlässt. Ich bin nicht nur aus dem operativen Geschäft raus. Ich halte mich auch als Beteiligter im Unternehmen, finanziell Beteiligter, sehr zurück. Ich möchte, dass die Leute, die jetzt am Ruder sind, auch frei agieren können und ihr eigene, vielleicht auch in teilweise neuen Zugang zu dem Thema Rabbelmaster schaffen können. Ich bin natürlich gerne bereit, immer beratend zur Seite zu stellen oder wie es jetzt wieder war, in den Märkten aufzutreten als Founder und Owner. Und das wirkt in so Märkten wie in Amerika, vielleicht in anderen auch. Also das ist meine Rolle zurzeit, aber ich versuche mich sehr zurückzuhalten. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Prinzip, um auch diese Ära gut beginnen zu können.
Aber fällt dir das schwer? Es ist ja doch dein Baby.
Ja, aber Baby wird auch einmal größer und dann erwachsen. Und so sehe ich es auch, dass es erwachsen kann, auf eigene Füße stehen. Und ich denke, dass, auch wenn die Zeiten jetzt total schwer sind und ich möchte das nicht verhehlen, dass wir kämpfen, ist es jetzt wichtig, dass andere das schaukeln und in trockene Tücher bringen. Also ich bin mit mir da im Reinen. Es ist aber eine tolle Zeit, tolle Ära, wirklich, die nicht missen möchte. Ich weiß nicht, ob jeder so über seine berufliche Karriere so positiv denken kann, aber ich habe es immer getan, ich habe immer irrsinnig gern gearbeitet und immer das gern gemacht, was ich tue. Und so gesehen kann ich nichts Besseres behaupten. Also ich bin sowas von glücklich, die Möglichkeit gehabt zu haben. Und da komme ich wieder zurück auf das Stahlstadtkind. Also Stahlstadtkind sich zu verwirklichen in dieser Umgebung als Industrieller, ist schon toll. Also das ist fast schon über alle Maßen toll. Und so gesehen bin ich dann mit mir sehr zufrieden. Ja.
Und jetzt lebst du deine Leidenschaften, Kunst und Kultur.
Ja, aber auch Reisen. Also in den letzten 30 Jahren oder länger sogar war ich nur auf Reisen oder meistens auf Reisen, wenn es geschäftlich war und wenig Zeit für was anderes. Und jetzt hat sich das umgedreht. Also das ist natürlich für mich ganz wesentlich. Ich bin gern da als Mentor, wenn mich wer braucht. Also es ist nicht nur auf Kunst und Kultur eingeschränkt, aber es ist alles, was so Lebensart anbelangt, was Offenheit in Richtung auch vielleicht soziale Zusammensein mit interessanten Leuten, neue Aspekte zu denken. Das bereichert mich enorm. Ich habe so viele tolle Leute in meinem Umfeld, die sich über die letzten Jahre da formiert haben. Allein diese Beziehungen wahrzunehmen und zu warten, ist schon sehr viel Zeit.
Lernst du aktuell etwas Neues?
Ich lerne jeden Tag was Neues. Ich lerne über mich was Neues. Also, dass ich vielleicht gewisse Fähigkeiten habe, andere vielleicht auch wieder nicht. Und das nur mal besser auf den Punkt zu kriegen. Ich lerne neue Leute kennen, die wieder neue Ideen, wo ich vielleicht vorher mich nicht so viel darüber interessiert hätte. Also, es ist toll, wenn man diese Offenheit noch haben kann. Und das ist, was ich vielleicht als bestimmend ist, dass ganz gleich was kommt. Ich kann offen sein. Ich kann mich einlassen.
Hast du Vorbilder?
Ich hab das ehrlich gesagt habe ich, glaube ich, keine Vorbilder. Jedenfalls jetzt schnell nachgedacht nicht. Es gibt immer wieder in einzelnen Bereichen Vorbilder, die man haben kann oder Menschen, die man bewundert, aber im eigentlichen Sinn Vorbild habe ich eigentlich nicht.
Woran glaubst du?
Ich glaube, dass ein Mensch sich entwickeln kann, dass sich Dinge entwickeln können, wenn sie auch hin und wieder nicht positiv sind und vielleicht im nächsten Schritt sich positiv artikulieren. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich Menschen austauschen, dass man Ideen makelt, dass man kontroverse Ideen auch irgendwo aufeinander loslässt, aber in einer Art und Weise, die zivilisiert ist. Ich glaube, ich beklage sehr, dass dieses Zivilisierte irgendwie verloren gegangen ist. Früher gab es zivilisierte Diskussionen. Und ich habe jetzt vor kurzem eine Dokumentation über Jimmy Carter gesehen, der immer einmal im Sommer die Gärten des Weißen Hauses geöffnet hat für alle Fraktionen, die sich dann ausgetauscht haben, auch über interessante kulturelle Produktionen, die es dann gab, also waren tolle Künstler aufgetreten. Das war damals möglich. Und warum zur Hölle soll das nicht mehr möglich sein? Und Amerika in dem Fall ist ja so ein gutes Beispiel, wie eine Gesellschaft gespalten sein kann. Und das verstehe ich einfach nicht. Ich meine, man muss da irgendwo sich einen Konsens finden auf einer Ebene, wo man das Gemeinwohl im Sinn hat und nicht das Wohl von einigen wenigen. Und da komme ich zum nächsten Punkt. Ich glaube schon, dass es sowas geben muss, oder auf das glaube ich, und das glaube ich ganz bestimmt, dass es einen großen Teil der Menschen gut gehen muss, dass mir auch gut geht. Ich wohne in Wien in einer Wohnanlage, die sicher ein bisschen abgehobener ist, aber nicht allzu. Aber daneben ist der Gemeindebau in einem guten Bezirk in Hietzing. Und das schätze ich sehr, weil das grundet dann sofort wieder. Und man denkt sich, gut, wenn die im Gemeindebau dort leben können, kann ich auch, meine Rechtfertigung schon erlangt wird, zu wohnen. Und das ist für mich ein gutes Beispiel, wie so sozialer Zusammenhang halt funktionieren kann.
Aber ein Keil des sozialen Zusammenhalts ist auch Social Media ab und an. Chris, ist es für dich Fluch oder Segen?
Fluch und Segen. Das ist gleichwertig, würde ich mal sagen. Also ich glaube, dass viele Leute aus einem Eck herausgeholt werden und viele Leute auch ins Eck gestellt werden. Es passiert beides. Und eigentlich ist es schade, dass so eine tolle Medium immer wieder so gänzlich abstinkt in Bashing und in wirklich ganz schreckliche Dinge, die eigentlich in Social Media keinen Platz haben sollten. So gesehen, gutes, für sich gute Sache, aber wird teilweise schlecht verwendet.
Zum Abschluss, Gerald, was wünschst du dir beruflich wie privat für deine Zukunft?
Ich meine, ich habe immer wieder geschmunzelt, noch vor 20, 30 Jahren, wenn wer gesagt hat, Gesundheit. Das ist als Junge vielleicht nicht so wesentlich, aber ich merke immer wieder, wie gut es ist, aber man muss also einiges dazu tun. Also ich wünsche mir, dass ich die Fähigkeit behalte, mich gut herzurichten. Ich wünsche mir, dass ich mein Umfeld betreuen, warten kann, im Sinne von Beziehungen pflegen und so weiter. Ich wünsche mir, dass ich in der Partnerschaft, aber auch darüber hinaus Erfüllung erfahren kann und ja, auch immer wieder überrascht werde von ganz tollen neuen Erfahrungen. Ich war jetzt in New York und habe gedacht, auch in der Art sehen wieder unterwegs. Da gibt's wieder so schöne, tolle neue Ansätze. Also sowas in der Richtung, einfach überrascht zu werden und gute Vibes und gute Leute um mich, das wünsche ich mir.
Gerald Hanisch, danke für das Interview und alles Gute.
Gerne, haben wir sehr gefreut.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.